Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Mein Name ist Derek Graydon. Wir haben den 3. Juni. Es ist 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Wir hatten ja gehofft, heute Morgen schon über das neue Konjunkturpaket der Bundesregierung sprechen zu können. Daraus wird nun nichts. Die Verhandlungen dauern an. Das soll uns aber nicht davon abhalten, über die Chancen, besonders die vertanen, dieses Pakets zu sprechen. Aber zuallererst müssen wir in die USA schauen. Seit dem Tod des unbewaffneten schwarzen Mannes George Floyd während eines brutalen Polizeieinsatzes kommt es in den USA in mehr als 100 Städten immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen. Besonders die Polizei tritt mit erstaunlicher Härte auf. Friedliche Demonstranten, Journalisten werden von der Polizei angegriffen. Gleichzeitig befindet sich das Land aber auch immer noch mitten in seiner eigenen Corona-Krise. So, Deutschland braucht die USA als Handelspartner, auch um sich wirtschaftlich aus der Corona-Krise zu befreien. Was geht Ihnen als Ökonom durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen?
Ja, zum einen geht mir natürlich durch den Kopf, wie tragisch und wie dramatisch diese Situation ist, wo wirklich Hunderttausende von Menschen sagen, jetzt ist wirklich Schluss. Und wir haben jetzt über Jahrzehnte, obwohl Rassengesetze in den 60er Jahren abgeschaffen wurden, immer noch eine massive Diskriminierung. Viele Menschen, viele schwarze, viele farbige Menschen leiden darunter, werden anders behandelt, werden schlechter behandelt, werden häufiger kontrolliert, werden richtig rausgesucht. Also es ist natürlich vor allem erstmal ein soziales Thema, wo man realisiert, wie stark die Diskriminierung ist. Ich denke mich dann an die Bewegung auch Black Lives Matter in Berlin, die auch hier demonstrieren. Und manchmal denke ich mir, realisieren gar nicht, was da in den USA vor sich geht. Und für mich sind zweierlei Fragen. Eine, hängt das mit Corona zusammen, dass jetzt diese Menschen so massiv auf die Straßen gehen? Denn es ist ja nicht so, dass es der erste Fall oder dass es nur wenige solche Fälle gibt wie George Floyd. Die gibt es jedes Jahr, die gibt es jeden Monat in den USA. Und wieso jetzt? Und wenn man sich anschaut, wie dramatisch die wirtschaftliche Lage für viele Menschen in den USA ist, dann versteht man, glaube ich, schon, wie verzweifelt viele Menschen dort sind. Wir wissen, fast 40 Millionen Amerikaner haben keine Gesundheitsversicherung, keine Krankenversicherung, die jetzt in der Krise besonders hart getroffen sind. Also wenn sie krank werden, letztlich das aus eigener Tasche zahlen müssen, dann natürlich auch nicht die gleiche Versorgung bekommen. Man realisiert auf der anderen Seite Totenzahlen, Opferzahlen anschaut, man die Arbeitslosigkeit anschaut, sind vor allem Farbige, sind vor allem Minderheiten, die eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, arbeitslos zu werden. Also zum einen ist für mich die Frage, wie hängt das mit Corona zusammen? Und es ist für mich offensichtlich, dass natürlich da eine tiefe Verzweiflung ist. Zum Zweiten frage ich mich natürlich, was heißt das jetzt für die US-Außenpolitik und Wirtschaftspolitik? Und wir sehen meiner Ansicht nach vielleicht auch indirekt ein Resultat in den Konflikten, die Donald Trump jetzt wieder mit China anfängt. Ja, es ist ja jetzt wieder eine Eskalation da, in dem die USA gegen Hongkong vorgeht und China hat jetzt die Agrarimporte aus den USA gestoppt. Also wir laufen wieder Gefahr, in eine solche Spirale eines Handelskriegs reinzukommen, der sich in den letzten 2-3 Jahren ja schon, der schon eskaliert ist zwischen China und den USA. Der jetzt mit der Hoffnung, zumindest in der Corona-Krise mal ausgesetzt zu werden, war es auch relativ ruhig und jetzt geht's wieder los. Also politökonomisch, wenn ein Präsident, der so ist wie Donald Trump, interne Probleme bekommt, ist die Versuchung groß, sich erstmal extern einen Feind zu suchen, um im Prinzip die Leute, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger hinter sich zu bekommen. Also es ist für mich, in meinem Kopf ist natürlich erst einmal die soziale Polarisierung und zweitens die Frage, wie wirkt sich das wirtschaftlich aus? Und ja, als dritte Frage kommt dann natürlich für mich, ist das in Deutschland so anders? Denn auch hier leiden die Menschen unter Corona und hier leiden die Menschen sehr ungleich. Menschen mit geringem Einkommen, mit geringer Bildung, ja, Minderheiten, auch Frauen sind sehr viel stärker von der Corona-Krise betroffen. Nicht unbedingt, weil es so sein muss, sondern weil auch unser Sozialsystem, unsere Sicherungssysteme, wie unsere Gesellschaft funktioniert, es halt einigen Menschen ich würde jetzt mal uns beide dazu zählen, die sehr privilegiert sind, leichter macht als für viele andere. Also wenn wir in die USA schauen, dann sollten wir nicht glauben, das ist ein Problem, das es nur in den USA gibt. Ich glaube, dann sollten wir das auch so ein bisschen als einen Warnschuss sehen, zu sagen, lass uns mal hinschauen, was hier in unserem eigenen Land passiert. Und wir sehen auch hier dramatischen Anstieg oder dramatische Polarisierung in dieser Krise, weil viele überhaupt nicht mit dieser Situation zurechtkommen und wir das, glaube ich, auch noch nicht ausreichend anerkennen.
Aber was heißt das, wenn wir sagen, es gibt hier wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem? Dieses gesamtgesellschaftliche Problem heißt Ungleichheit und diese Ungleichheit fällt uns gerade in Zeiten einer solchen Krise ganz massiv auf die Füße. Das suggeriert ja, dass es einen dringenden, akuten Handlungsbedarf gibt. Was kann man dann tun?
Ja, wir werden ja gleich noch über das Konjunkturprogramm der Bundesregierung sprechen. Leider ist es jetzt noch nicht raus, dass wir über die Details sprechen können, aber die Eckpunkte zeichnen sich ja schon ab. Und meine Sorge ist, dass in dieser Krise ja eher die, die am lautesten schreien und am meisten schimpfen und die beste Lobby haben, bedient werden oder am meisten Hilfe bekommen und die Menschen, die diese Stimme eben nicht haben, das nicht bekommen und hinten runterfallen. Also gerade auch für uns, wenn die Politik über Maßnahmen oder weitere Maßnahmen dieser Corona-Krise nachdenkt, muss sie diese soziale Komponente viel, viel stärker berücksichtigen. Und es gibt nicht wenige, die jetzt auch zu Recht bei diesem Konjunkturprogramm sagen, hier muss eine Genderprüfung her. Wir müssen gucken, wie treffen die Maßnahmen unterschiedliche Menschen, vor allem in Bezug auf Geschlecht, wie sind Frauen davon, wie viel Hilfe bekommen sie oder wie, genau gesagt, wie wenig oder weniger Hilfe bekommen sie. Man muss dieses Thema nicht nur auf Gender begrenzen, sondern natürlich auch sagen, was ist mit den Menschen, die geringe Einkommen haben, was ist mit Familien, mit Kindern, was ist mit Minderheiten, was sind Menschen mit Migrationshintergrund, die sich vielleicht ja nicht so diese Stimme in unserer Gesellschaft haben, wie sieht's regional aus mit regionalen Unterschieden. Also auch hier haben wir ganz viele Elemente und letztlich muss die Politik, wenn sie auf die Corona-Krise reagieren will und gut reagieren will, diese Ungleichheit und diese unterschiedliche Betroffenheit durch die Krise sehr viel stärker berücksichtigen, als wir das im Augenblick gesehen haben. In den letzten 3 Monaten ging es ja vor allem darum, erstmal Unternehmen vor der Insolvenz zu retten, und mit über Kurzarbeit Arbeitslosigkeit zu verhindern. Aber das adressiert jetzt die soziale Polarisierung eigentlich noch gar nicht. Also wenn man wirklich klug auf diese Corona-Krise reagieren will, dann muss man viel stärker sich die Frage stellen, was bedeutet das für soziale Polarisierung, wie können wir unsere Sozialsysteme weiterentwickeln, verändern, damit wir eben nicht so einen Konflikt oder einen solchen starken Clash oder so eine starke Polarisierung sehen wie in den USA. Das würde ich mir wünschen, dass die Politik das in dieser Krise sehr viel ernster nimmt.
Die Verhandlungen natürlich über dieses Konjunkturpaket laufen jetzt. Es gibt diverse Klagen darüber, wie stark Lobbyarbeit Einfluss genommen hat. Statt dass man darüber redet, wie man jetzt die Leute, die gesellschaftlich schlechter gestellt sind, nach oben pusht, wenn wir gerade schon Konjunktur spielen, gibt es Möglichkeiten. Sie sind ja nun in diesem politischen Betrieb sehr bewandert. Sie kennen sich da ja nun gut aus. Was kann man da tun? Was kann man jemandem raten?
Ganz schwierig. Es ist ganz schwierig, was wir als Bürgerinnen und Bürger in einer solchen Krise tun können, um die Politik dazu zu bringen, Maßnahmen doch zu ergreifen, die eben nicht nur auf die großen Unternehmen und die Branchen, die jetzt vielleicht besonders einflussreich sind, sondern dass sie halt eben auch andere Interessen berücksichtigen. Klar, man sagt mal, in einer Demokratie ist es die Wahlurne oder man macht Gebrauch von seinem Recht der freien Meinungsäußerung und geht demonstrieren und zeigt das auch. Natürlich gibt es da Wege, wie man sich engagieren kann, seine Bundestagsabgeordneten oder in Berlin Senatsabgeordneten ansprechen und anschreiben und sagen, bitte kümmert euch, uns ist das wichtig. Und natürlich kann das auch was bringen, es ist aber schwierig. Und meine Hoffnung ist, dass doch die Politik die Weitsicht hat zu verstehen, dass es bei den Maßnahmen, die man jetzt in der Corona-Krise ergreift, eben nicht nur darum gehen kann, um eine Besitzstandswahrung und eine schnelle Rückkehr zum Status quo ante. Und das ist, glaube ich, für mich der grundlegende Fehler bei vielen in der Politik, wenn sie jetzt über dieses Konjunkturprogramm nachdenken. Da ist so der Versuch, wir wollen wieder dahin, wir wollen wieder, dass es so läuft wie Ende 2019, Anfang 2020. Und ich glaube, das ist der Fehler. Wir werden in vielerlei Hinsicht nie wieder da zurückkommen. Die Welt wird nach Corona nicht wieder so sein wie vorher. Und die Politik muss verstehen, dass es nicht das Ziel sein kann, wieder zum Vorkrisenniveau und alles genauso wie der Vorkrise zurückkehren kann, sondern dass es wichtig ist, jetzt über auch Transformation nachzudenken, zu sagen, also wo wollen wir hin? Dann nehmen wir wieder die Autobranche. Wir wissen, Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell. Das ist nicht die Technologie der Zukunft. Die Frage ist, ob es in 10 Jahren oder erst in 15 Jahren verboten wird oder nicht mehr wirklich da ist auf Straßen, einfach der Schaden durch Verbrennungsmotoren, Feinstaub, aber auch gerade CO2-Belastung so hoch ist, dass es einfach nicht mehr möglich ist, einen Verbrennungsmotor zu fahren. Und wie kann man diesen Prozess beschleunigen und auf der anderen Seite den Automobilherstellern es ermöglichen, mit neuen Antriebstechnologien, also Elektromobilität oder Wasserstoff, auch hier führend zu sein. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Natürlich ist die Autobranche für Deutschland wahnsinnig wichtig. Sie beschäftigt direkt 800.000 Menschen direkt und indirekt über Zulieferer, andere Branchen, die da mit involviert sind, noch deutlich mehr. Aber die Politik tut der Automobilbranche meiner Ansicht nach keinen Gefallen, wenn man ihnen jetzt erlaubt, am alten Geschäftsmodell festzuhalten. Und jetzt ist das Problem, dass natürlich man sagen kann, ja, die Automobilbranche ist wichtig, die brauchen Hilfe. Und da kommt mein Kritikpunkt rein. Braucht die Automobilbranche wirklich dringender Hilfe des Staates und der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also von uns, als ein mittelständisches Unternehmen oder das Geschäft um die Ecke oder kleine Gastronomie oder ein kleines Geschäft? Und da ist meine Antwort ein ganz klares Nein. Die Automobilhersteller haben in den letzten Jahren riesige Gewinne gemacht, haben tiefe Taschen. Ja, die sollen ruhig gerne, die Konsumenten brauchen sicherlich eine Kaufprämie. Es muss günstiger werden, damit die überhaupt ein Auto kaufen. Nur wieso soll die Automobilbranche diese Kaufprämie nicht zahlen? Wieso sollen wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen? Das ist eigentlich mein Kritikpunkt. Das Geld, das jetzt da, die Rede sind ja ungefähr 4-5 Milliarden Euro, das ist jetzt auch kein Pappenstiel, das Geld sollte viel besser dorthin kommen, wo die Menschen es wirklich benötigen. Kleine, mittlere Unternehmen, die zu kämpfen haben, die eben keine Kredite mehr aufnehmen können, weil sie eh schon überschuldet sind, die brauchen eigentlich diese Hilfe. Und das ist ein typisches Beispiel einer Lobby, wo man sagt, ja, Automobilbranche ist wichtig, aber das heißt nicht, dass die dann auch immer am meisten bekommen müssen, sondern in diesem Fall ist es wirklich kontraproduktiv.
Bleiben wir beim Geld. Wenn wir uns anschauen, was aktuell für dieses Konjunkturpaket veranschlagt wird, dann sehen wir Zahlen zwischen ja so 80 und 100 Milliarden Euro. Um diesen Betrag wird allerdings erbittert gestritten. Jetzt kann ich mich gut daran erinnern, wie Sie in unserer ersten Folge die Geschwindigkeit und die überparteiliche Bereitschaft gelobt hatten, mit der da scheinbar über Nacht hunderte Milliarden Euro locker gemacht wurden, um die ersten Auswirkungen dieser Corona-Pandemie auf die Wirtschaft abzufedern. Wenn man sich anguckt, was da jetzt los ist, ist dieser Zauber verflogen? Also sind wir in Sachen politischem Streit über Geld wieder da, wo wir vor der Krise waren?
Ja, da sind wir sicherlich noch nicht da. So weit sind wir noch nicht. Aber diese zweite Phase der Krise, also den Neustart der Wirtschaft, so will ich es mal nennen, ist viel, viel schwieriger. In der ersten Phase war relativ klar, was man machen musste. Nämlich Arbeitslosigkeit verhindern über Kurzarbeitergeld. Wusste man sofort, wie das funktioniert. Man hat versucht, Unternehmen vor der Pleite zu retten, indem man Kredite, Kreditgarantien oder direkt Geld den Unternehmen gegeben hat. Viel schwieriger ist es jetzt in der zweiten Phase, denn jetzt geht es darum, dass viele mittelständische Unternehmen sagen uns, das Problem ist jetzt nicht unbedingt die Kredite, sondern das Problem ist, dass uns die Nachfrage wegbricht, dass die Menschen nichts mehr kaufen, dass ich auch gar nicht weiß, wie es in der Zukunft weitergeht. Die Unsicherheit ist doch so riesig hoch. Und da gibt es nicht so leichte Antworten, wie man eine Unsicherheit beseitigt und wie man wieder Nachfrage generiert. Also die Menschen dazu bringt, zu kaufen. Und wir sehen ja, was auch jetzt im Konjunkturprogramm diskutiert wird. Die Abschaffung des Solis für zumindest eine Hälfte der Zahler scheint ja jetzt vorgezogen zu werden auf den 1. Juli. Das ist ein Element in der Diskussion, würde eher der Mittelschicht besser verdienen, die davon profitieren. Es wurde über eine Mehrwertsteuersenkung gesprochen, wird nicht wirklich funktionieren, weil die Unternehmen das eher einbehalten, als an die Konsumenten weiterzugeben. Also dieser zweite Schritt, einen Neustart der Wirtschaft, das ist so schwierig, weil halt alle von uns auch verunsichert sind. Wer geht jetzt schon von uns, von Ihnen raus und sagt, ich kaufe mir ein Auto oder gebe jetzt mal richtig Geld aus für neue Möbel oder kaufe mir eine Wohnung, weil das wollte ich doch schon immer mal machen oder mache größere Anschaffungen. Und das ist das Problem. Wenn Menschen kein Vertrauen haben, dann halten sie sich zurück, dann legen sie das Geld lieber auf die hohe Kante, wenn sie es denn überhaupt haben. Viele haben es eben auch gar nicht, wenn sie in Kurzarbeit sind oder ihren Job verloren haben. Und dann zu überlegen, wie kann man die Menschen wieder dazu bringen, Vertrauen zu haben, sich wieder so zu verhalten wie vor der Krise und hoffentlich ein bisschen klüger, aber zumindest wieder zu konsumieren. Und da kämpft die Politik damit, die richtige Antwort zu finden. Und das ist ein schwieriger Spagat, den die Politik hier hinbekommen muss. Auf der einen Seite will die Politik den Konsumenten helfen, gleichzeitig will es auch den Unternehmen helfen. Es ist immer die Frage, wie macht man das am besten? Und das ist so der Konflikt, in dem sich die Politik im Augenblick befindet.
Aber ist das denn überhaupt die richtige Frage? Also wenn Sie sagen, es geht darum, wie kommen wir wieder an den Punkt, wo wir vor Corona waren, ist das die Frage, die man sich stellen muss, wenn es darum geht, wie wir unsere Wirtschaft wieder beleben? Oder ist auch da eine Perspektive, wo man sagen könnte, gut, ist offensichtlich, die Welt hat sich irgendwie verändert, die Leute sind jetzt nervöser, es ist unwahrscheinlich, dass wir sie durch politische Maßnahmen dahin kriegen, dass sie wieder so ausgeben, wie als ob es dieses Virus und die Rezession nicht gegeben hätte, ist nicht vielleicht auch da dann die Zeit, sich damit zu arrangieren, dass es diesen Konsum, so wie wir ihn vorher hatten, eventuell einfach nicht mehr geben wird?
Ja, damit müssen wir sich abfinden müssen. Das ist die Realität. Die Welt nach Corona wird mit Sicherheit anders sein. Die Menschen werden sich permanent anders verhalten. Sie werden sicherlich jetzt nicht sofort wieder so viel reisen und auf Jahre hinaus nicht. Es wird, ich bin mir ziemlich sicher, die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren wird sehr schnell sich wandeln. Viele Menschen verstehen auch durch diese Krise, wir können nicht nur immer hier und jetzt leben, wir brauchen, müssen auch mal langfristig denken. Und da ist die Politik gefragt, eine solche Vision anzubieten, zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin in den kommenden Jahren und über die nächsten 10 Jahre? Und dazu gehört Klimaschutz, ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Das war vor der Krise vielleicht sogar das Thema in den letzten Monaten, das eigentlich überall in Deutschland hoch auf der Agenda stand, wo einen großen Konsens gab, da muss die Bundesregierung, muss die Politik mehr tun, damit die Klimaziele eingehalten werden können, auch dass diese Transformation der Wirtschaft schneller gelingt. Es gab einen großen Konsens, auch was die Sozialsysteme betrifft, dass wir mehr für Bildung ausgeben müssen im Bereich Digitalisierung, wo Deutschland hinterherhinkt und wir eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen haben. Und ja gut, jetzt mit der Krise würde ich sagen, ist auch nochmal dazu gekommen, das Thema Europa, wo wir verstehen, wir leben nun mal in Deutschland nicht auf einer Insel der Glückseligen und wenn Italien ein Problem hat, dann haben wir auch ein Problem. Und das, denke ich, diese verschiedenen Dimensionen, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umgestaltung der Wirtschaft hin zu Zukunftstechnologien, Innovationen, eine Stärkung Europas, moderne Sozialsysteme, wo wirkliche Chancengleichheit existiert. Das sollten doch meiner Ansicht nach zumindest Teile einer Zukunftsvision sein. Und solange die Politik halt im Hier und Jetzt festhält und sagt, wir wollen eigentlich diese ganze Transformation erstmal hinten anstellen, das ist eigentlich die grundlegende Frage. Und ich höre von vielen in der Politik und auch von Kollegen und Kolleginnen, die Wirtschaftswissenschaftler sind, nein, jetzt in dieser muss die Politik Konjunkturpolitik machen und erstmal wieder die Wirtschaft stabilisieren und Strukturpolitik, also Veränderung der Wirtschaft, der Strukturen, das soll jetzt erstmal 3 oder 5 Jahre auf Eis gelegt werden, bis wir dann mal wieder da draußen sind. Und das halte ich für den zentralen Konfliktpunkt in der Debatte und meiner Ansicht nach auch für den zentralen Fehler. Sie können die beiden nicht trennen. Sie können nicht sagen, wir machen jetzt erstmal so weiter wie bisher, bis wir wieder dort sind, wo wir vor der Krise sind. Und dann können wir mal weiter überlegen, ob man dann nicht doch auch wieder Klimaschutz und andere Ziele verfolgt. Und das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Die Welt, auch ohne irgendeine Maßnahme, wird nach der Krise nicht die gleiche sein wie vorher. Und die Politik sollte das berücksichtigen, internalisieren, sagen, okay, wir haben verstanden, das ist auch in einer gewissen Weise eine Chance, mit einem starken Transformationsprozess die deutsche Wirtschaft neu aufzustellen, fit zu machen für die Zukunft, damit auch Arbeitsplätze in der Zukunft zu sichern oder neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich glaube, das ist der nochmal der zentrale Dissens in der Diskussion. Geht es ums Besitzstandswahrung, schnelle Rückkehr zum Status quo ante, oder geht es wirklich darum, die Wirtschaft zu transformieren und auch die Gesellschaft?
Sie sind natürlich als ein wichtiger Berater in der Politik hier in Berlin, als Präsident des DIW. Sehen Sie eine Chance, dass es diese Einsicht geben wird, dass man eben wegkommt von diesem, wie Sie es nennen, Besitzstandswahrungsdenken und eben hin zu einer neuen wirtschaftlichen Struktur?
Ich bin eigentlich immer oder versuche immer optimistisch zu sein. In dem Fall, muss ich gestehen, finde ich es ein bisschen ernüchternd, denn Veränderung, eine neue Vision zu haben, diese Vision zu verfolgen, das erfordert verdammt viel Mut. Weil sie natürlich den Menschen erklären müssen, wieso sie jetzt Dinge anders machen als in der Vergangenheit. Und wenn sie Dinge anders machen und auch gegen die Interessen, die Lobbyinteressen, die mächtigen Lobbyinteressen gehen, dann ja, bekommen sie viele Feinde und kriegen sie viel Gegenwind. Und in einer solchen Krise dann auch nochmal gesehen zu werden als, oh, der macht jetzt was oder die machen jetzt etwas, was jetzt nicht den Konzernen hier hilft. Und dann ist es sehr gefährlich für einen Politiker, dass er sich sofort die Kritik einfängt. Der riskiert hier die Arbeitsplätze und dem sind die Arbeitsplätze egal und die Unternehmen egal. Und der spielt mit unserer Zukunft. Und das ist diese wahnsinnig schwierige Situation. Der erste Reflex ist, die am lautesten schreien, das sind nun mal die großen Konzerne und die einflussreichen Branchen. Lass uns doch erstmal denen geben, was sie brauchen und haben wollen. Dann haben wir zumindest schon mal eine laute Kläger weniger, die uns da nicht in den Rücken fallen. Also es erfordert verdammt viel Mut. Und diesen Mut zu haben, das sehe ich im Augenblick noch nicht. Und das ist eigentlich meine Hauptsorge, auch jetzt mit dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Wir wissen ja noch nicht genau, was drin ist, aber es ist so ein Kuhhandel. Ich gebe dir das, du gibst mir dies und dann kriegen wir irgendwie so ein Paket hin, wo dann die Hauptinteressen irgendwie bedient werden, aber wo eine Vision oder eine klare rote Linie eigentlich fehlt. Und diese Mutlosigkeit, das ist, glaube ich, was mir ja am schwersten auffällt und auch zu schaffen macht, weil es auch in gewisser Weise eine vertane Chance ist. Eine vertane Chance, diese Krise jetzt auch zu nutzen, zu sagen, wir haben verstanden, wir müssen eh vieles umstellen in unserem Land, in unserer Wirtschaft. Lass uns das doch jetzt machen mit dem Neustart der Wirtschaft. Und ja, nochmals, der Mut, der fehlt im Augenblick in der Politik und das ist schade.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf, diesen Podcast können Sie natürlich auf sämtlichen gängigen Plattformen hören, herunterladen, gerne auch abonnieren. Wenn Sie zudem eine Frage oder Anregung für uns haben, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.